Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Kriegsberichterstattung ist häufig nicht neutral. Die Parteien nutzen die Öffentlichkeit für ihre Propaganda und unabhängige Reporter gibt es nur wenige oder gar keine im Krisengebiet. Was man auch im aktuellen Ukraine-Krieg natürlich beobachten kann, schon Ende März zum Beispiel verließen die letzten beiden Journalisten die belagerte Stadt Mariupol. Und in Russland, da gab es ja bereits vor Beginn des Krieges kaum noch unabhängige Berichterstattung. Da wurden nach und nach kritische Medienunternehmen einfach geschlossen. Zum heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit habe ich darüber mit Ulrike Gruska gesprochen. Sie ist Osteuropa-Referentin bei Reporter ohne Grenzen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Gruska, seit Beginn des Krieges weisen Medien immer wieder darauf hin, dass die Quellenlage für die Informationen, die wir hören, nicht gesichert ist. Wie kritisch müssen wir denn hinhören und lesen? Wir.
Sehr kritisch. Das ist ja in jeder Situation angebracht und wichtig und erst recht, wenn wir so teilweise gefärbte Informationen kriegen wie jetzt aus Russland und aus der Ukraine. Und es ist einfach eine Situation, in der es extrem schwer ist, Informationen von mehreren Seiten aus überprüfen zu lassen, wie das Journalistinnen und Journalisten normalerweise tun.
Wie hat sich die Situation in den russischen Medien denn in den letzten 2 Monaten entwickelt?
In Russland gibt es de facto heute keine Pressefreiheit mehr. Es gab ja schon ganz zu Beginn des Krieges die ganz klare Ansage der Medienaufsichtsbehörde, dass die Wörter Krieg, Angriff, Invasion nicht zu benutzen sind, dass 15 Jahre Haft stehen auf jede Information, die Menschen verbreiten, die den offiziellen Verlautbarungen des Verteidigungsministeriums zuwiderlaufen. Und daraufhin wurden entweder die großen überregionalen kremlkritischen Medien wie der Radiosender Echo Moskau geschlossen oder sie haben selber die Arbeit eingestellt, der Sender Dorscht ein gutes Beispiel. Und die Novaya Gazeta, die kremlkritische Zeitung, deren Chefredakteur ja auch vor kurzem den Friedensnobelpreis bekam und die hier die bekannteste regimekritische Stimme ist, die hat ganz lange versucht weiterzumachen und hat dann zunächst einfach die Berichterstattung über den Krieg eingestellt. Sie hat trotzdem gesagt, wir wissen, ihr, unsere Leserinnen und Leser, braucht uns, ihr wollt unabhängige Informationen. Wir berichten weiter über das, was in der Gesellschaft diskutiert wird, welche Probleme wir jetzt haben durch die Sanktionen. Und selbst die Novaya Gazeta, wirklich eine der mutigsten Redaktionen des Landes, hat Ende März dann gesagt, unter diesen Bedingungen können wir nicht mehr weiterarbeiten. Und damit ist tatsächlich auf überregionaler Ebene der kremlkritische Journalismus erst einmal tot. Und wir haben gesehen, dass in den letzten Wochen und Tagen, also jetzt im April, die Machthaber und Behörden dann verstärkt gegen lokale Journalistinnen und Journalisten vorgehen, die sich weiterhin versuchen, unabhängig zu äußern.
Viele russische Journalisten haben das Land ja jetzt auch verlassen und versuchen inzwischen im Ausland Fuß zu fassen. Was können die denn jetzt bewirken?
Also es sind durchaus teilweise ganze Redaktionen ins Ausland gegangen, die auch versuchen, sich dort neu zu formieren. Die Novaya Gazeta zum Beispiel hat jetzt eine ganz eigene unabhängige Redaktion, Novaya Gazeta Europe, gegründet, die eben gerade sich auf die Beine stellen, einen Redaktionsalltag versuchen aufzubauen, um eben, wie es ja bisher auch schon Exilmedien gibt, zum Beispiel Medusa, die bekannte Seite, um weiter unabhängige Berichterstattung zumindest über Russland anzubieten.
Schauen wir doch noch mal gemeinsam auf die Ukraine. Kurz nach Kriegsbeginn wurde bekannt, dass Selenskyj die ukrainischen Medien verstaatlicht hat, damit dort auch mit einer Stimme gesprochen werde. Trifft das zu?
Das war ein bisschen anders. Also da habe ich mich ehrlich gesagt auch über die Berichterstattung hier in Deutschland ein wenig geärgert, weil da nach einem Dekret von Selenskyj sehr schnell von der Gleichschaltung der Medien in der Ukraine die Rede war. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass sehr, sehr kurz nach Beginn dieses Angriffs sich einige der größten Fernsehsender der Ukraine freiwillig und ohne jede Intervention der Politik, zumindest soweit man das von hier aus beurteilen kann, zusammengeschlossen haben, mehrere Fernsehsender, und haben aus einem gemeinsamen Raum im Untergrund, also unter der Erde heraus, wo man auch vor Beschüssen sicher ist, Programm gemacht. Und dieser sogenannte Fernsehmarathon, so wird das in der Ukraine oft genannt, läuft halt bis heute. Und erst nachdem das geschehen war, gab es dieses eine Dekret von Präsident Selenskyj, was nur das Fernsehen umfasst, also gar nicht die gesamten Medien des Landes, und was sagt, die sollen zusammengefasst werden. Das ist ein ganz vages Dekret und das ist, weswegen hier dann schnell von Verstaatlichung oder Gleichschaltung die Rede war. Und das finde ich extrem schwierig, weil, wie gesagt, diese gemeinsame Anstrengung, ein Programm zu machen, von den Redakteurinnen und Redakteuren zum großen Teil ausgegangen ist. Und weil es auch nach wie vor mindestens zwei größere oppositionelle Fernsehsender in der Ukraine gibt. Die kann man momentan nicht übers Internet empfangen, aber über Kabel und Satellit. Und es ist ganz, ganz schwer von hier aus zu beurteilen, wie vielfältig, wie divers die Medienlandschaft gerade im Moment in der Ukraine ist. Und mir kommt das auch manchmal dann so wie eine etwas abgehobene Diskussion so hier aus unseren sicheren Büros vor. Also was wir beobachten können, ist, dass sich zum Beispiel Journalistinnen und Moderatoren, die vorher für extrem Zelensky-kritische Sender gearbeitet haben, es wurden ja in der Ukraine, das haben wir als Reporter ohne Grenzen auch immer wieder kritisiert, russischsprachige Sender vor dem Krieg auch mehrmals verboten. Und Redakteure zum Beispiel aus diesen Sendern, die ganz dezidiert kritisch dem Präsidenten gegenüber waren, bis vor dem 24. Februar, die berichten jetzt viel, viel weniger kritisch, sondern es geht tatsächlich um diese Selbsterhaltung des Landes. Also insofern hat sich die Berichterstattung schon verändert, auf jeden Fall.
Also kann man sagen, dass die kritischen Stimmen leiser geworden sind?
Also ich finde, dahinter steht die Frage, also wenn man sich fragt, sind die Informationen, die aus der Ukraine kommen, unabhängig? Dann ist das so diese Frage, zählen wir Journalistinnen und Journalisten, die zu einer der Kriegsparteien gehören? Sagen wir per se, die sind unabhängig oder sagen wir, den Informationen können wir erstmal nicht trauen? Also es wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, da diversere Stimmen zu hören. Und deswegen sind ja auch die ausländischen Korrespondentinnen und Korrespondenten so wichtig. Ja. Und ja, zusammengefasst, sicher sind die kritischen Stimmen momentan in den Medien leiser, so wie sie auch insgesamt in der Bevölkerung und im politischen Spektrum. Ja, ein ganz üblicher Mechanismus in jedem Krieg ist, dass der einfach die Bevölkerung und die angegriffene Gruppe quasi erstmal zusammenschweißt gegen den äußeren Feind.
Also jetzt mal ganz pauschal gefragt, gibt es dann so etwas wie Pressefreiheit in einem Krieg?
Naja, das ist ja immer sehr graduell. Also die Ukraine hatte ja auch vor diesem groß angelegten Angriff, war die Situation dort nicht vollkommen frei. Sie war, das kann man sagen, die Medienlandschaft in der Ukraine viel, viel diverser. Da gab es halt verschiedene Sender, die wirklich, weil sie verschiedenen Unternehmern gehört haben, aus verschiedenen Richtungen berichtet haben. Das ist jetzt einstimmiger geworden, auf jeden Fall.
Ulrike Gruska, Osteuropa-Referentin bei Reporter ohne Grenzen. Und wir sprachen über die Entwicklung des Journalismus seit Kriegsbeginn in der Ukraine.